Lasst uns heute weiter fortfahren in der Betrachtung der Apostelgeschichte. Wir haben ja einige Kapitel aus dem Buch der Apostelgeschichte schon miteinander betrachtet und waren das letzte Mal im 15. Kapitel, wo wir gesehen haben, wie dieses gesegnete Werk des Evangeliums, die Verkündigung der Botschaft von der Errettung durch den Herrn Jesus Christus, durch Paulus und durch Barnabas, wie das durch einen ganz raffinierten Gegenzug des Feindes erst einmal bedroht und durcheinander gekommen worden war, nämlich dass die einige Lehrer und selbsternannte Apostel, könnte man auch sagen, aus Jerusalem in die Gemeinden eindrangen, zunächst in Antiochia, dort wo dieses Werk auch ganz besonders gesegnet war, das Evangelium auch unter den Heiden zu verkündigen. Und sie haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst Israeliten, Juden werden, wenn ihr gerettet werden wollt. Das Gesetz muss gehalten werden. Ihr könnt nicht einfach nur durch die Gnade Jesu Christi gerettet werden. Und das war eine List des Feindes, das war ein falsches Evangelium. Das war etwas, was diese jungen Gläubigen aus den Heiden und Juden schrecklich belastet, durcheinandergebracht hat. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet hat, als die jüdischen Gläubigen, die mit den heidnischen Gläubigen ein Herz und eine Seele waren, unter diesen bösen Lehren plötzlich anfingen, sich zurückzuziehen, sich abzusondern, nicht mehr mit den Geschwistern zu essen und umzugehen, als wären sie noch unreine Heiden. Und die Geschwister aus den Heiden, die Gläubigen, waren sich plötzlich nicht mehr sicher. Sie hatten eine so klare und einfache Botschaft von Paulus gehört, dass sie nämlich durch die Gnade gerettet worden sind, durch den Glauben an das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus und dass nichts anderes notwendig war zu ihrem Heil, als allein den Herrn Jesus als ihren Herrn und Retter zu ergreifen im Glauben. Und jetzt plötzlich kamen da andere Dinge dazu. Du musst dich beschneiden lassen, du musst das mosaische Gesetz halten. Und es hat ganz große Not gebracht. Wir haben dann gesehen, wie durch Gottes Gnade diese ganze Frage in einer Beratung in Jerusalem mit den Aposteln und den Ältesten der Gemeinde in Jerusalem, das war ja die große Hauptgemeinde, das waren die allermeisten Gläubigen damals. Antiochia war ja sozusagen am Rand. Dass also in einer solchen Beratung die Frage vom Wort Gottes her geklärt wurde. Und dass selbst Jakobus, der nun unter den ganz besonders gesetzestreuen Juden war, gesagt hat, es ist von Gott, dass die Heiden errettet werden aus Gnade, ohne dass sie sich beschneiden lassen müssen, ohne dass sie das Gesetz halten müssen. Und so bekamen die Abgesandten, Paulus und Barnabas und andere, eine frohe Nachricht mit nach Hause, einen Beschluss, der darauf hinauslief, dass eben das Gesetz nicht als Joch auf die Heidengläubigen gelegt wurde, dass lediglich einige Punkte zu beachten waren, die die praktische Gemeinschaft zwischen jüdischen und heidnischen Gläubigen betroffen haben. Und das war die Lösung der Krise. Damit konnte das Werk der Evangeliumsverkündigung ungehindert durch die satanischen Verführungen und Irrtümer weitergehen. Das echte Evangelium hatte den Sieg errungen. Die Sache des Herrn hatte einen Sieg errungen. Und wir haben dann gelesen, ich lese mal die letzten Verse, die wir noch behandelt hatten. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Die beiden waren ja auch mit von Jerusalem zurückgesandt worden zu den Gemeinden unter den Heiden. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Also jetzt war der Wahrheit wieder der Boden bereitet, der Durchbruch geschenkt und sie konnten die Gemeinde in Antiochia weiter durch ihren Dienst der Wortverkündigung aufbauen. Und nun lesen wir aber im Vers 36, wie ein nächster Angriff dieses gesegnete Werk ein Stück auch bedroht hat. Nach etlichen Tagen aber sprachen sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Das war ein gutes Anliegen. Das zeigt uns auch, dass das Werk eines Evangelisten, wenn er Pionier ist, nicht darin bestehen kann, nur das Evangelium zu verkündigen und dann nachher diese jungen Gemeinden einfach sich selbst zu überlassen, sondern er muss auch dafür sorgen, dass die jungen Gläubigen gefestigt werden, dass sie ermutigt werden, dass Fehlentwicklungen in den jungen Gemeinden korrigiert werden. Also auch das gehört zu dem Aufgabengebiet eines Evangelisten im Pionierdienst. Bei uns, wo bestehende Gemeinden sind, ist das etwas anders. Aber es war ein Anliegen, das sicher wichtig war und vom Herrn war. Vers 37, Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Ja, hier kommen wir auf eine sehr betrübliche Sache, die wir auch immer wieder im Reich Gottes feststellen. Zwei Männer, von denen beide noch die Apostel bezeugt haben, das lese ich mal mit uns, Apostelgeschichte 15, Vers 25 und 26. So haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also sie waren beide geistlich gesinnte, hingegebene Diener des Herrn. Und doch entsteht hier an einer, man könnte sagen, untergeordneten Frage ein Streit. Ihr Lieben, zwei Dinge könnte man dazu sagen. Überall, wo in geistlichen Dingen Streit, Auseinandersetzung, Entzweiung entsteht, ist das Fleisch beteiligt. Ich denke, das müssen wir und können wir so sagen. Wenn Gläubige wirklich im Geist leben, geleitet durch den Heiligen Geist Gottes, dann gibt es Einmütigkeit. Nicht, dass es da keine Fragen gibt, Schwierigkeiten, unterschiedlichen Ansichten gäbe, aber man kann zusammenfinden durch das Wirken des Geistes Gottes. Nur dort, wo das Fleisch, unser Eigenwille, unsere eigene fleischliche Natur mit hineinspielt, dort wird es notvoll. Und leider ist es so, wir sind gehalten, unser Eigenleben im Tod zu lassen, es in den Tod zu geben, ganz besonders dann, wenn es in solche Krisensituationen gibt. Aber manchmal tun wir genau das Gegenteil. Wenn es kritisch wird, wenn die Meinungen auseinandergehen, dann wird das Fleisch erst so richtig massiv, tritt auf den Plan. Und dann entsteht Schaden für die Sache des Herrn. Das müssen wir mal ganz klar und deutlich sagen. Es ist eine Not, die hier aufkommt. Und das Zweite, was man auch sagen muss, wenn so eine Erbitterung oder eine heftige Auseinandersetzung zwischen Brüdern da ist, dann ist der Feind meistens nicht weit. Ja, auch das müssen wir ganz nüchtern sehen. Es ist immer wieder das Bestreben des Widersachers. Er hat angegriffen durch falsche Lehren. Und jetzt greift er an, indem er die Arbeiter im Werk des Herrn auseinandertreiben will. An einer anderen Stelle sagt Paulus, als es da auch darum geht, einen Bruder wieder anzunehmen nach einer Disziplinarsache, die Absichten des Feindes sind uns nicht unbekannt. Ja? Er hat genau gewusst, der Feind will Brüder auseinandertreiben und in Unversöhnlichkeit bringen und Verbitterung. Und ich denke, die beiden Dinge müssen wir immer auch im Gebet berücksichtigen. Ja? Auch zwischen uns kann es passieren, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt und es kann passieren, dass sich das verhärtet. Das ist schon ein Wirken des Fleisches, die Verhärtung. Ich sehe das aber so. Ich sehe das aber so. Ich bin nicht bereit, nachzugeben. Ja? Eigentlich müsste jeder auf die Knie gehen und den Herrn suchen und sagen, ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja? Irgendwo stimmt etwas nicht. Wir sind in gewisser Weise aus der Führung des Herrn herausgetreten, wenn wir in einer solchen Weise gegeneinander stehen. Ja? Vielleicht einer, vielleicht beide, meistens beide. Auf jeden Fall sehen wir hier, und es ist ein schönes Zeichen auch für die göttliche Ehrlichkeit der Bibel, dass sie solche Dinge nicht beschönigt. Es hat keine Einigung stattfinden können in dieser Situation. Ja. Es gab eine sachliche Differenz, vielleicht können wir das auch nochmal miteinander behandeln. Johannes Markus war ganz offensichtlich ein junger Mann, der dem Herrn dienen wollte. Er war mitgekommen bei der ersten Missionsreise, aber aus irgendeinem Grund, der ganz offensichtlich schon etwas mit geistlichen oder dienstlichen Differenzen zu tun hatte, war er ausgestiegen und nach Jerusalem zurückgegangen. Und nun war die Frage, sollen wir ihn wieder mitnehmen bei unserer zweiten Reise? Die Bibel sagt jetzt nicht sehr viel drüber, aber ich denke, von der Sache her hatte Paulus wahrscheinlich recht. Wohlgemerkt, es ging nie darum, dass man sagt, der Johannes Markus ist nicht richtig bekehrt, er ist kein richtiger Mitarbeiter, sondern Paulus hat einfach gesagt, schaut her, da hat sich etwas gezeigt in seiner geistlichen Haltung, das hat nicht gestimmt. Ja? Er ist unter Druck, unter schwierigen Umständen weggegangen vom Werk. Das heißt, er ist noch instabil. Wir sollten ihn jetzt nicht mitnehmen. Er hat ja gewusst, wir haben das ja gelesen, es war überall geistlicher Kampf. Wo sie hinkamen, ja, war der Teufel los, auf gut Deutsch gesagt. Es gab Massenaufstände, Verleumdungen, es gab massiven Widerstand von den Juden. Und Paulus hat, denke ich, ein Stück empfunden, wir müssen eins sein, wenn wir als Gemeinschaft der Mitarbeiter in ein solches Feindesland gehen. Ja? Es kann nicht sein, dass wir untereinander anfangen zu diskutieren und Streit zu haben oder dass da einer mitten im Kampf weggeht. Ja? Dann können wir so jemanden nicht brauchen. Paulus hat wahrscheinlich gesagt, Johannes Markus ist noch nicht in einem geistlichen Stand, dass er einen solchen Dienst mittragen kann. Ja? Barnabas heißt nicht umsonst der Sohn des Trostes. Ja? Ich denke, dass da vielleicht auch eine menschliche Eigenschaft mitgespielt hat, die eigentlich auch sehr positiv war. Dass er nämlich ein Stück großzügig war, dass er das Gute im anderen gesehen hat. Wir wollen uns daran erinnern, alle Leute sind vor dem bekehrten Paulus davongelaufen, haben gesagt, der spielt nur, ja, der bringt uns alle ins Gefängnis. Und Barnabas war derjenige, der Paulus ernst genommen hat und gesagt, ihn zu sich genommen hat und ihn dann bei den Aposteln in Jerusalem eingeführt hat. Das ist die Stärke von dieser Eigenschaft. Er hatte ein weites Herz, ja, und das ist in gewissem Maß gut. Aber das kann auch ins Fleisch führen. Und da kam noch das Problem dazu, dass der Johannes Markus ein Verwandter von Barnabas war. Ja? Und da wollen wir auch aufpassen, wenn in geistlichen Dingen Bluts- und Familienverwandtschaft hineinspielt. Das ist ganz gefährlich. Ja? Und wenn wir Verantwortung tragen für Entscheidungen, dann müssen wir da ein Stück, vielleicht noch eine Ecke schärfer sein und strenger mit uns sein, wenn es um eigene Verwandte geht, als zu großzügig und zu liberal. Und da müssen wir also aufpassen. Auch da könnte ich mir vorstellen, wir wollen das nicht zu weit treiben. Die Bibel sagt nichts direkt drüber, aber dass hier das Fleisch ein Stück mitgespielt hat. Ich denke, eines ist ganz wichtig, auch gerade bei jungen Gläubigen. Es ist keine Bosheit, wenn man sagt, warte erst, bevor du einen gewissen Dienst übernimmst, sondern Gott hat für jeden jungen Gläubigen Zubereitungslektion, eine Zubereitungszeit, bevor es dran geht, Lasten zu tragen und Verantwortung zu übernehmen, die ernster sind. Ja? Wir lesen bei den Ältesten, kein Jungbekehrter, damit er nicht unter das Gericht des Teufels falle, ja? Aufgeblasen werde. Es gibt verschiedene Gefahren für einen jungen Gläubigen, wenn er zu früh in Verantwortung gebracht wird, die nicht für ihn sind. Er kann aufgeblasen werden, hochmütig, arrogant, herrschen wollen. Oder aber er kann durch eine Niederlage so entmutigt werden, dass er Schaden nimmt und auf lange Zeit für den Dienst unbrauchbar gemacht wird. Ja. Und es ist Liebe und Barmherzigkeit, wenn man manchmal jungen Gläubigen sagt, warte erst mal. Ja. Lern erst mal in der Schule des Alltagslebens bestimmte Lektionen, bevor du aufs Missionsfeld willst. Das ist so ein Punkt zum Beispiel. Ja. Auf dem Missionsfeld fliegen die Granaten des Feindes. Ja. Das ist nicht kein Spaziergang, sondern da ist Frontkampf angesagt. Ja. Es ist wunderbar, wenn junge Gläubige eifrig sind für den Herrn. Und das wollen wir auch niemals entmutigen. Aber gerade die Eifrigen müssen lernen, warte auf den Herrn. Warte, bis Gottes Zeit gekommen ist, bis du die Lektionen gelernt hast. Wenn du welche überspringen willst, es wird dich reinhauen in der Praxis. Ja. Du wirst auf die Nase fallen, weil du die Lektionen nicht lernen wolltest. Und das sind diese Dinge, die denke ich, da auch ein bisschen im Hintergrund sind. Also es war keine Lieblosigkeit von Paulus. Ja? Die Not war, diese beiden bewährten Brüder konnten sich darüber nicht einigen, sondern sie haben sich getrennt. Eine traurige Sache. Es ist schön, wenn wir weiter in der Bibel lesen, dass wir sehen, Gott hat über dieser ganzen Sache gewacht. Das war keine Erbitterung, dass die beiden nicht mehr miteinander reden konnten oder sich gegenseitig nicht mehr anerkannt haben im Dienst. Das wollen wir auch festhalten. Paulus erwähnt den Barnabas noch zweimal, wobei auch wieder Tatsache ist, die Apostelgeschichte erwähnt ihn nicht mehr. Ja? Sie folgt nur noch Paulus. Und es ist wunderbar zu sehen, dass Johannes Markus wirklich seine Lektionen noch gelernt hat und dass er gerade dem Paulus am Ende seines Lebens eine wertvolle Stütze sein konnte. Also auch hier, es war keine Unversöhnlichkeit. Es war nicht, dass man nicht mehr miteinander geredet hat und nicht gesagt, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen. Ja? Gar nicht. Sondern es waren alles miteinander im Grunde geistliche Menschen Gottes, die wieder zusammengefunden haben. Aber an dem Punkt gab es einfach ein Versagen. Und die Bibel hat es ganz ehrlich aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Weil wir sind nicht anders, sondern wir haben dieselben Probleme und sollten aus den Fehlern der heiligen Menschen Gottes, die in der Bibel aufgeschrieben sind, lernen. Es ist interessant, dass eben Silas und Paulus dann diejenigen sind, die auch von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen waren, die also auch von der Gemeinde dann den Segen haben konnten. Und sie haben dann dieses Werk getan, die Gemeinden zu stärken. Ja, und das ist auch heute noch die Aufgabe auch von Brüdern im überregionalen Lehr- und Hirtendienst, dass sie die örtlichen Gemeinden ermutigen und stärken. Wenn uns demnächst wieder solch ein Bruder besucht, wollen wir auch darum beten, dass das die Frucht seines Dienstes und seines Besuches ist. Dann lesen wir weiter. Er kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Ja, also Paulus hat sich einen anderen jungen Mann noch als Mitarbeiter hinzugezogen. Und es war sicher die Leitung des Geistes Gottes, dass er auf Timotheus gekommen ist. Und Timotheus war der Sohn einer jüdischen Mutter, war also dem jüdischen Recht nach, es hätte er eigentlich Jude sein sollen. Ja? Das war auch das Problem, warum er dann beschnitten wurde. Paulus hatte ja kurze Zeit vorher darum gekämpft, dass die Heiden nicht beschnitten werden mussten. Und auch Timotheus hätte nicht beschnitten werden müssen, um errettet zu werden. Aber Paulus hat den Timotheus beschnitten, weil er dadurch einen Zugang auch zu den Juden haben konnte. Und wenn er unbeschnitten geblieben wäre, dann hätten ihn die ungläubigen Juden als einen Bastard abgelehnt, als einen, der also aus einer Mischehe von Heiden und Juden kam. Das wäre ein Hindernis gewesen fürs Evangelium. Und aus dem Grund, Paulus, der die Freiheit nicht zu beschneiden verteidigt hat, hat hier die Freiheit, diesen Timotheus zu beschneiden. So wie er gesagt hat, ich will den Juden ein Jude sein, um die Juden zu gewinnen, und den Heiden wie einer, der eben nicht unter dem Gesetz ist, um die Heiden zu gewinnen. Also das ist auch ein schönes Zeichen einfach dieser geistlichen Freiheit. Er hat es um der Sache des Herrn willen getan. Ja, dieser junge Mann, Timotheus, das ist ja ein sehr, sehr erfreuliches Vorbild. Das möchte ich auch all unseren jungen Geschwistern raten, einmal so ein Bibelstudium über den Timotheus zu machen. Ja? Wir haben ja hier auch schon manches aus den Timotheusbriefen gehört, was sehr, sehr wertvoll und ermutigend ist. Aber auch wenn wir so nebeneingestreute Bemerkungen lesen, dann stellen wir fest, dass das ein ganz besonderes Geschenk des Herrn war, dass Paulus diesen jungen Mann mit als Mitarbeiter bekommen hat. Ich lese mal aus Philipper 2, ab Vers 19 etwas über diesen Timotheus, wie er sich später entwickelt hat. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, schreibt dort Paulus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt wäre, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Ja, das ist ein sehr schönes Zeugnis. Timotheus war ein junger Mann, der von Kind auf die Heiligen Schriften kannte, der also sozusagen im Judentum schon unterwiesen war, bevor er gläubig wurde. Und diese Kenntnis des Wortes Gottes hat im entscheidenden Moment Frucht gebracht zur Bekehrung. Ihr lieben jungen Leute, die ihr das Wort Gottes auch von Kind an kennt, hat es schon Frucht gebracht zu einer wirklichen Lebenswende? Irgendwann einmal muss dieses Wort dazu führen, dass man sich entscheidet, wirklich ganze Sache zu machen mit dem Herrn Jesus, das Leben ihm völlig zu übergeben, wirklich auf sein Sühnopfer zu vertrauen und zu bauen und sich dem Herrn hinzugeben. Und das war der Punkt, wo Timotheus ganz offensichtlich über viele andere junge Gläubige hinaus eine geistliche Gesinnung, eine geistliche Hingabe und Eifer gezeigt hat, die fiel auf. Wir lesen nämlich, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man wirklich als junger Mensch Dienst tun will, dann muss man sich erstmal in der Gemeinde, im Alltag bewähren. Es gibt immer wieder Leute, die gehen an eine Bibelschule, wollen Missionare werden und in ihrer eigenen Gemeinde weiß noch nicht mal jemand was davon. Und wenn man dann nachfragen würde, dann würde es heißen, oh, da haben wir schwierige Erfahrungen gemacht, ich weiß auch nicht. Ja, das ist nicht der Weg. Ja, Bewährung kommt vor der Berufung in den Dienst. Und ich denke, das war der Punkt dieser Timotheus, hatte sich in der kurzen Zeit, die er gläubig war, bewährt und die Brüder haben ihm ausgestellt, dass er wirklich für den Herrn eifrig ist und eine geistliche Gesinnung hatte. Und das war etwas, was Paulus gebraucht hat. Und er nahm ihn mit sich und zum Schluss, nachher konnte er sagen, er hat mir gedient wie ein Kind dem Vater. Das ist nochmal so etwas, was wir vielleicht drüber nachdenken können. Das gibt es heute leider in den Gemeinden relativ selten, dass es so eine Beziehung gibt zwischen Jüngeren und Älteren, wo der Jüngere wirklich im Helfen, im Dienen lernt und reift. Das ist eigentlich etwas ganz Biblisches, was Paulus übrigens auch dem Timotheus selber weitergibt. Ich erinnere mal an 2. Timotheus 2, Vers 2, wo es heißt, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also Paulus hat im Grunde den Timotheus ermutigt, das weiterzugeben, was er empfangen hat, wieder an andere, die auch wieder Timotheus selber eine treue, hingegebene Gesinnung für den Herrn hatten. Und das ist eigentlich der richtige Weg, wie auch geistliche Dinge weitergegeben werden, im Leben, im Dienen. Also ich möchte es nur mal sagen, solche Dinge wie Bibelschulen oder theologische Hochschulen, das kennt die Bibel so nicht. Und das ist auch eine gefährliche Sache, wenn da Theorie von Praxis, Lehre von Dienst und Leben ein Stück getrennt wird. Ja, das ist also nicht so, wie es nach den Gedanken der Bibel ist. Aber solche Partnerschaften, solche Beziehungen zwischen älteren, reiferen Dienern des Herrn und Jüngeren, das ist eigentlich der Weg, wie die Bibel sagt, wie auch jemand geistlich in einem Dienst gefördert werden kann und wachsen kann. Und so war es bei Timotheus. Wir lesen dann weiter, ab Vers 6. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ja, hier kommen wir auf eine ganz interessante Sache, die wir immer wieder in der Apostelgeschichte finden. ich würde mal das überschreiben, Geistesleitung im Dienst für den Herrn. Der Herr Jesus hatte ein allgemeines Gebot gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Paulus hatte einen allgemeinen grundsätzlichen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen unter den Heiden und in der Diaspora, in der Zerstreuung, das heißt in den Städten und Landstrichen der Heidenvölker. Aber damit war noch nicht geklärt, wann und wo und wie er das Evangelium verkündigen sollte. Wir müssen uns das ganz praktisch vorstellen. Paulus und seine Mitarbeiter mussten ja reisen. Sie kamen immer wieder in bestimmte Städte, haben dort übernachtet. Und nun war die Frage, Herr, sollen wir hier bleiben? Sollen wir hier das Evangelium verkündigen? Mehrere Tage, Wochen, Monate hier bleiben? Oder sollen wir weiterreisen? Ja, es ging nur eins von den zwei. Ich denke, sie haben überall Zeugnis gegeben, aber verkündigen in dem Sinn, dass sie wirklich ausführlicher sich Zeit genommen haben, das Evangelium in einer Stadt zu bringen, das bedeutete, andere Städte müssen warten oder beiseite gelassen werden. Und da brauchten sie konkrete Führung. Und sie hatten es auf dem Herzen in bestimmten Regionen. Das hat sich ja alles in der Türkei in der heutigen abgespielt, Kleinasien, damals die Provinz Asia, dort das Wort zu verkündigen. Und dann heißt es, ihnen wurde vom Heiligen Geist gewährt. Und ich denke, nachdem hier gar nichts Großes genannt wird, war das die ganz normale Leitung des Heiligen Geistes. Und die besteht ja nicht in Visionen oder Gesichten oder irgendwelchen solchen übernatürlichen Dingen, wie wir es nachher sehen, sondern die besteht in dem Zeugnis des Geistes Gottes in unserem Herzen, in unserem Denken. Ja? Und ich denke, wenn ein Gläubiger wirklich hingegeben an den Herrn und seinen Willen in der Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, dann wird er in solchen Fragen, wo die Bibel ihm gar nicht konkret zu sagen hat, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt dort studieren oder dort studieren? Soll ich den Beruf machen oder jenen? Da finden wir im Normalfall in der Bibel keine direkte Führung. Ja? Aber wenn wir unseren Willen dem Herrn völlig ausgeliefert haben und im Gebet still geworden sind über diesen Dingen, sodass unser Eigenwille im Tod ist, dann leitet uns der Herr. Und zwar im Normalfall einfach durch ein inneres Zeugnis. Es gibt so etwas wie eine Ermutigung des Geistes und es gibt auch so etwas wie ein Wehren des Geistes. Ja? Wenn man also eine Sache vor Gott bewegt und man hat irgendwie das innere Empfinden, nee, das kann es nicht sein. Oder sogar womöglich, hoppla, Gefahr. Das gibt es. Ja? Und es gibt auf der anderen Seite auch diese Bestätigung, tu den nächsten Schritt. Ja? Das ist die richtige Richtung. Wobei wir damit noch lange nicht das Ziel immer haben. Ja? Das ist zunächst mal nur vielleicht der nächste Schritt, zu dem wir ermutigt werden vor dem Herrn. Und dann ergeben sich Dinge teils durch Umstände, teils einfach durch eine innere Gewissheit, das ist der Weg, den geht. Ja, ich denke, das ist die ganz normale Art der Leitung durch den Heiligen Geist. Und das sollte eigentlich bei jedem Gläubigen vorhanden sein. Ich möchte nur noch mal kurz lesen, Römer 8, Vers 14. Da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das gehört also zu unserer Kindschaft dazu, zu dem Gnadengeschenk des Geistes Gottes, dass der Geist Gottes uns leitet. Das geschieht in erster Linie auch durch das Wort. Manchmal hat das Wort Gottes auch, wendet es der Heilige Geist einfach an. Ja, ich habe ein Beispiel, was mir immer noch recht deutlich vor Augen ist aus den Anfängen meines Glaubenslebens. Da habe ich mich erst relativ kurz bekehrt gehabt und hatte noch eine ganze Menge Kruscht aus meinem alten Leben so in meiner Wohnung drin. Dann lese ich plötzlich im Hiob, tue das Böse aus deinem Zelt hinaus und dann wird dich Gott segnen, so ungefähr. Und das hat mich getroffen wie ein Blitz. Und ich habe plötzlich gesehen, die Schallplatten, die Bücher, ja, alle möglichen Dinge, sogar irgendwelche Steine, die ich damals so im New Age Glauben gedacht habe, die haben eine besondere Kraft, lauter so Zeug. Und da habe ich gesehen, das muss raus. Ich gehöre jetzt dem Herrn Jesus. Ja, das hat in meinem Haus nichts mehr verloren. Und daraufhin habe ich aufgeräumt und habe eine ganze Menge Sachen auf die Müllhalde in Leonberg gebracht. Und ich habe gejubelt und habe mich so gefreut. Es war für mich ein ganz wunderbarer Tag, ja, wo ich wirklich gemerkt habe, da ist jetzt etwas aufgeräumt worden in meinem Leben. Das, was zum alten Sündenleben gehört hat, Rockmusik, Haufen okkulte und esoterische Bücher für Tausende von Mark, war alles weg. Ja? Ich habe gewusst, ich bin so froh, ich habe jetzt den Herrn Jesus, ich brauche diesen ganzen Krempel nicht mehr. Aber das war geschehen durch eine Stelle im Hiob, ja, die ein bisschen anders gemeint war, aber die wurde mir plötzlich so klar, das ist jetzt dran. Ja? Und so ähnlich kann der Geist Gottes eben das Wort Gottes auch anwenden in unsere Situation rein, um uns zu leiten. Und an anderen Stellen ist es einfach die Frage des Zeugnisses des Geistes Gottes in unserem Geist. Haben wir den Frieden Gottes über einer Sache? Haben wir ein Wehren? Und wenn wir ein Wehren haben oder unsicher sind, dann sollten wir keine Schritte tun, sondern lieber auf den Herrn warten und beten. Und ich sage nochmal eines, das schlimmste Hindernis, das der Geist Gottes uns so leiten kann, ist unser ungekreuzigter Eigenwille. Ganz viele Gläubige können gar nicht vom Geist Gottes geleitet werden, weil sie ihren Eigenwillen durchsetzen wollen, gegen den Willen Gottes. Und dann, der Heilige Geist ist eine stille, sanfte Stimme. Das ist nicht so eine Donnerstimme, die dich zwingt, etwas zu tun, ja? Sondern das ist eine stille Stimme, die dann redet, wenn wir unseren Eigenwillen in den Tod gegeben haben, wenn wir fügsam und lenkbar sind vor Gott. Dann erfahren wir auch die Leitung des Geistes und das bestätigt sich dann auch, ja? Im Nachhinein. Und so denke ich, ist es wichtig, auch daraus zu lernen, wenn der Geist Gottes uns wehrt, uns warnt, uns innerlich unruhig macht über einer Sache, dann fahr nicht über dieses Signal drüber, sondern geh zurück, warte, prüf vom Wort her, was ist falsch gelaufen, habe ich vielleicht einen eigenmächtigen Schritt getan. Denn sonst könnte es auch wirklich unangenehme Folgen haben. Ja? Der Geist Gottes hat also einfach nicht zugelassen, dass sie in Asia sich aufgehalten haben, um das Wort zu verkündigen. Nicht, dass das nicht dran gewesen wäre. Wir lesen später, dass Paulus in manche Regionen auf der Rückreise gekommen ist und hat dort das Wort verkündigt. Aber jetzt war etwas anderes dran. Ja? Und das erfahren sie dann durch eine Gabe der prophetischen Offenbarung, dass dem Apostel Paulus eine Vision, ein Gesicht erscheint. Und dieses Gesicht deuten sie ganz klar so, dass Gott will, dass sie hinübergehen nach Griechenland. Und das war der Schritt des Evangeliums nach Europa. Wir sollten alle dieses Kapitel mit besonderer Dankbarkeit und Aufmerksamkeit lesen. Denn das ist letztlich mit der Schritt gewesen, durch den auch wir dieses Licht des Evangeliums empfangen konnten. Ja? Es war also zunächst mal nur auf dem Kontinent Asien und dann kam es nach Europa hinüber über eine ganz klare Führung Gottes. Jetzt ist Europa dran. Vers 11 lesen wir weiter. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Kommen diese Boten des Evangeliums mit dem Schiff nach Griechenland und dort werden sie auch geleitet. Sie bleiben nicht in Samothrake, sie bleiben nicht in Neapolis, aber in Philippi, das ist also eine wichtigere Stadt war, dort haben sie sich aufgehalten. Das war sicher auch die Leitung des Geistes Gottes, dass sie empfunden haben, hier sollen wir jetzt mal Pause machen und suchen, wo Gott Menschen vorbereitet hat für das Evangelium. Philippi war eine römische Kolonie, das heißt, sie hatten römisches Bürgerrecht, es waren ehemalige ausgediente Soldaten, die diese Stadt bekommen hatten als Lohn für ihren Kriegsdienst. Und von daher war das also hatte die einen Sonderstatus innerhalb des Römischen Reiches. Und in dieser Stadt gab es keine Synagoge. Das sehen wir daraus, dass es nur einen Betplatz am Fluss gab. Die Juden haben damals an den Flüssen gebetet, weil mit den Gebeten auch rituelle Waschungen verbunden waren. Und das ließ sich am einfachsten machen, wenn man fließendes Wasser gleich dabei hatte. Und da waren ganz offensichtlich ganz wenig Juden und wenig Männer. Und trotzdem haben sie sich regelmäßig getroffen an diesem Fluss. Und wie überall ging Paulus zuerst zu den Juden. Ja? Zuerst mussten die Diaspora-Juden das Evangelium hören und dann die Heiden. Aber der Mensch, der da ganz besonders angesprochen war, war eine Heidin. Wir lesen eine gottesfürchtige Frau. Das ist die Bezeichnung der Bibel für die Heiden, die praktisch aus Unzufriedenheit über ihre heidnischen Götzen sich schon vor dem Evangelium zu den Juden und zu dem Gott der Bibel gewandt hat. Das heißt, sie haben einfach erkannt, die Juden, die haben etwas, das haben wir nicht. Ihr Gott ist größer als unsere Götter. Und wir wollen einfach diesen Gott kennenlernen. Und so haben sie sich zu den Juden gesellt. Sie sind, durften in die Synagogen rein, in eine eigene abgeschlossene Sektion. Ja, nur wer sich beschneiden ließ, durfte, war dann wirklich Jude, durfte voll dabei sein. Aber sie haben diese Heiden zuhören lassen, wenn sie die Schriften des Alten Testaments gelesen haben. Und diese heidnische Frau war, hielt sich da zu diesen wenigen Juden, die sich am Fluss getroffen haben. Und sie wurde ganz besonders von der Verkündigung des Paulus angesprochen. Der Herr tat ihr das Herz auf. Ach, ihr Lieben, und es zeigt uns auch wieder, wenn wir manchmal vielleicht enttäuscht sind, auch wenn unser Zeugnis des Evangeliums nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dass hier Bedingungen notwendig sind. Ja? Und das treibt uns eigentlich ins Gebet und zeigt uns, dass jede Evangeliumsverkündigung, jedes Zeugnis eigentlich getragen werden muss von unserem Gebet, vielleicht auch vom Gebet von anderen. Ja? Wenn ein Mensch wirklich sich bekehren soll, dann muss der Herr demjenigen das Herz auftun. Was ist denn unser Herz natürlicherweise? Was wird denn damit eigentlich beinhaltet? Es ist verschlossen für das Wort Gottes. Es ist zu. Ja, da ist ein Riegel vor. Der natürliche Mensch, der natürliche Verstand, die Rebellion gegen Gott und seine Wahrheit, die Finsternis in dem Herzen ist wie eine Hülle, wie ein Panzer, der das menschliche Herz abschirmt von der Wahrheit des Wortes Gottes. Natürlicherweise. Und damit das Wort Gottes wirklich unsere Herzen treffen kann, muss Gott erst einmal ein solches verschlossenes, verfinstertes Herz auftun. Paulus sagt in 2. Korinther, er hat das helle Licht hineinleuchten lassen in die Finsternis meines Herzens. Ja? Und Paulus war ja ein Jude, ja? Und trotzdem wusste er, mein Herz war finster, bevor Gottes Licht hineingeleuchtet ist. Und so ist es mit unseren Herzen auch. Ja? Gott muss unser Herz auftun und deswegen beten wir. Das ist wie wenn der Sämann pflügt. Wir haben ja vor kurzem dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld miteinander gehört. Ja, wenn der Sämann den Samen sät, ohne vorher zu pflügen, dann kommt nicht viel dabei raus. Wie kommt man denn zu einem bereiten Herzen, dem vierten Feld? Nun, hier lesen wir in gewisser Weise eine Antwort. Ja? Der Herr muss das Herz vorbereiten und auftun. Das kann manchmal durch Leiden geschehen, durch Krankheiten, durch Nöte, durch Verluste und Schmerzen, die ein Mensch schon erlitten hat, bevor er je mit dem Evangelium in Berührung kommt. Und ich denke, die allermeisten können bezeugen, Gott hat an mir schon vorbereitend gewirkt, lange bevor das Wort Gottes so richtig zu mir gekommen ist. Ja? Das geschieht also manchmal über Jahre. Vorlaufende Gnade. Aber dann kommt der Augenblick und da muss der Herr wirken, dass das Wort Gottes verkündigt wird und zugleich das Herz des Menschen offen ist. Und so hat sich diese Frau bekehrt von ganzem Herzen, hat sich taufen lassen. Auch ihr Haus hat sich bekehrt und wurde getauft. Das ist also keine Stelle, die die Kindertaufe rechtfertigt. Ja, wir müssen davon ausgehen, in den ganzen Stellen, wir lesen es nachher noch, dass die Leute, die sich bekehrt haben, wirklich auch Leute waren, die das Evangelium gehört haben und verstanden haben. Und dann hat sie gleich angefangen zu dienen. Und das ist auch etwas Schönes. Ja? Wenn man sieht, jemand bekehrt sich, klar, 1. Thessalonicher, wozu bekehren wir uns? Ja? Von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Nicht um unsere eigensüchtigen Bedürfnisse zu pflegen und uns um uns selber zu drehen, sondern das Erste, was ein gesundes Kind Gottes tut, wenn es begriffen hat, es ist jetzt errettet durch Gnade, ist, wie kann ich dem Herrn dienen? Ja? Und diese Frau hat diesen fremden Missionaren ihr Haus geöffnet. Es war sicher eine wohlhabende Frau, das war ein größeres Haus. Und das bedeutete eben auch, über Wochen alle zu verpflegen. Ja? Und es bedeutete auch natürlich, dass sie sich mit diesen dann verachteten und angefeindeten Boten des Evangeliums eins gemacht hat. Ja? Wir lesen an der anderen Stelle, dass dann die aufgebrachte Menge sagt, die sind bei dem Jason gewesen, dort wohnen sie. Ja? Und dann kam der natürlich sofort auch mit unter Beschuss. Und so war es bei der Lydia nicht anders. Ja? Die haben dann schon geguckt, ja, wer hält sich denn da zu diesen komischen neuen Leuten da, dieser Sekte. Ja? Das heißt, es gehört schon Mut dazu, zu sagen, kommt in mein Haus, ich will euch beherbergen. Aber das war das, was Gott in ihr Herz gelegt hatte. Sie wollte Frucht bringen, sie wollte dem Herrn dienen. Sie wollte, dass diese Boten bleiben, um dass noch mehr Menschen in ihrer Stadt dieses Licht des Evangeliums erfahren. Und so kommt dieser Dienst auch weiter zustande. Sie verkündigen das Evangelium. Und da erleben wir dann wieder, wie der Feind schießt, wie er versucht, diese Verkündigung des Evangeliums zu hindern. Und das werden wir immer wieder feststellen. Evangeliumsverkündigung ist geistlicher Kampf. Evangeliumsverkündigung bedeutet, dass das Licht Gottes angreift gegen die Finsternis des Fürsten dieser Welt. Und der Fürst dieser Welt schaut da nicht lächelnd zu, sondern er schießt zurück. Er versucht, dieses Werk zu hindern mit verschiedensten Methoden. Wir lesen jetzt mal ab Vers 16, was da geschehen ist. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Ja, so schnell kann da plötzlich eine Krise hochbrodeln. Ja? Paulus hat es mehrfach erlebt. Ich denke, ihm war das auch bewusst, dass da immer wieder Punkte kommen, wo der Feind eine Mine gelegt hat und wo dann auch Verfolgung, Schwierigkeiten, Nöte einfach hochkochen. Aber zunächst einmal kam der Feind mit einer anderen List. Er hat sich fromm verstellt. Ja, die Bibel sagt, der 2. Korinther 11, dass der Teufel sich auch in einen Engel des Lichts verstellt. Und diese Frau war im Grunde nichts anderes als eine falsche Prophetin. Sie hatte einen dämonischen Geist, aber scheinbar hat sie die Evangeliumsverkündiger unterstützt. Ja. Die hat gesagt, schaut her, diese Männer sind Boten Gottes und sie verkündigen einen Weg des Heils. Ja, da hört man sagen können, ja, ist ja toll, ist ja gut, wenn da auch noch so Werbung für uns gemacht wird. Aber Paulus hat genau gemerkt, das kommt aus der Finsternis. Ja? Das ist etwas, was die wahre Evangeliumsverkündigung behindert und kaputt macht letztlich. Und wir können das vergleichen mit den falschen Propheten, die auch in unserer Zeit massiv auftreten, gerade auch in der charismatischen und Pfingstbewegung, die auch solche Wahrsagegeister haben. Ja? Da gibt es dann Leute, die sagen, hier zeigt mir eure Hände und wenn ihr mir eure Hände zeigt, dann kann ich euch eure Zukunft sagen. Ja? Wortwörtlich so mitbekommen. Ja? Das ist nichts als heidnische Wahrsagerei. Und es klingt fromm. Es klingt so, als würden sie die Sache des Herrn unterstützen. Aber in Wirklichkeit sind sie ein ganz gefährliches Hindernis für die wahre Sache des Herrn und für die wahre Evangeliumsverkündigung. Da wirken Dämonen, Mächte der Finsternis, und niemals kann ein wirklicher Diener des Herrn es zulassen, dass Mächte der Finsternis sich in seinen Dienst einschleichen und einmischen wollen. Ja? Das sah aus wie eine Unterstützung, aber Paulus hat gemerkt, dass das im Grund ein Angriff ist auf das Evangelium. Und deshalb hat er in der Vollmacht, die er als Apostel hatte, diesen Geist ausgetrieben. Ich möchte es nur noch mal auch sagen, das ist etwas, was wir heute als Gläubige nicht zu tun haben und was auch gefährlich ist, wenn wir das versuchen, denn das wäre ein Stück Spiritismus. Ja? Manche Charismatiker und Nicht-Charismatiker meinen, sie müssten heute noch Dämonen austreiben aus Ungläubigen oder Gläubigen und verstricken sich in die Finsternis und bekommen dann aber auch entsprechende Finsterniseinflüsse in ihrem Leben und werden auch von Wahrsagegeistern irregeführt, denen sie Glauben schenken, auf die sie hören. Das ist etwas Gefährliches. Ja? Wir sollen nicht den Feind ansprechen und austreiben. Wir sollen dem Teufel widerstehen. So flieht er von uns. Und das würde ich auch niemand raten, den Teufel dabei persönlich anzusprechen. Ja? Aber wir dürfen sehr wohl sagen, ich widerstehe dem Teufel, ich widerstehe den und den Gedanken, den und den Dingen und dürfen da geistlich Stellung beziehen. Wir haben Sieg in dem Herrn über diese Mächte und wir sollten auf jeden Fall nicht zulassen, dass sie in unseren Dienst sozusagen sich einschleichen wollen. Ja, aber was dann passiert ist, dass die heidnischen Herren, die viel Geld gemacht haben mit dieser Wahrsagerin, dass sie ganz aggressiv werden plötzlich. Und sie packen diese Verkündiger des Evangeliums und bringen sie vor die Obrigkeit und putschen die Volksmenge gegen sie auf. Und wir können uns das so richtig vorstellen, die Hauptleute, die haben da einen Volksaufruhr gesehen, die haben gesehen, hier ist eine Krise, da sind zwei Juden und die haben gar nicht lang gefackelt, die haben gar nichts untersucht, die haben einfach gesagt, so, jetzt beruhigen wir die Menge mal, jetzt lassen wir die mal auspeitschen, das kann eh nichts schaden und dann wird die Sache schon wieder irgendwie weitergehen. Ja? Und das war für die Obrigkeit die einfachste Lösung. Es bedeutete etwas sehr Schmerzhaftes und Schlimmes für diese beiden. Das können wir uns nicht ganz vorstellen. Da ging es anders her als bei uns heute. Ja, das war eine rohe, brutale Sache. Und die wurden sicher schwer verletzt und bluteten und hatten große Schmerzen, als sie diese öffentliche Strafe erduldet hatten. Und nun lesen wir etwas sehr Bemerkenswertes ab Vers 23. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ja, das ist eine der sehr bemerkenswerten Stellen in der Apostelgeschichte, über die es sich lohnt, etwas nachzudenken. Wir haben gesehen, Paulus und Silas wurden ganz schnell gefangen genommen, ganz schnell vor dieser Menge gepeitscht, geschlagen, gedemütigt. Und jetzt waren sie blutig mit Schmerzen im innersten, finstersten Teil des Gefängnisses in den Stock geschlossen. Das heißt, die Füße wurden in so schwere Holzblöcke reingeschlossen, sodass sie in einer verzerrten, schmerzhaften Haltung sein mussten. Ja, und dann beten sie und loben Gott mit Gesang. Wir können uns das vorstellen, diese Gefängnisse waren ja brutale, finstere Löcher. Da haben die Leute darin geschrien und geflucht, geweint und geheult. Da war sicher eine furchtbare Atmosphäre drin. Wer dort drin war, der hatte auch nicht so viel Hoffnung, unbedingt wieder rauszukommen. Ja. Und das waren Löcher, in denen die Gefangenen misshandelt wurden, in denen sie zu wenig zu essen bekamen. Und diese beiden, denen ging es eigentlich besonders schlecht. Und sie haben Gesänge zu Gott gesandt. Sie haben gebetet und Gott gelobt. Ich denke, das ist etwas so Gewaltiges, dass wir auch darüber nachdenken dürfen, woher kann das kommen und was steht da eigentlich auch für eine Einstellung dahinter. Nun, Paulus hat gewusst, dass er auch berufen war, zu leiden für das Evangelium. Es war nicht so, dass Paulus völlig geschockt war und gesagt hat, Gott, wie kannst du so etwas zulassen in meinem Leben? Ich fürchte, wir wären schockiert. Wir hätten Mühe, wenn so etwas über uns kommen würde und würden vielleicht mit Gott hadern. Ich denke, das ist ja die Schwachheit unseres Fleisches. Oft, wenn wir in schwierigere Leiden reinkommen, dann sind wir ganz schnell geneigt, Gott anzugreifen, Gott zu kritisieren, zu sagen, wie kannst du so etwas zulassen? Aber Paulus wusste, Bedrängnisse und Leiden gehörten zu seinem Weg dazu. Das gehört übrigens auch zu unserem Weg. Wir haben das letzte Mal, vorletzte Mal gehört, was die Lehre Gottes auch für uns ist, dass wir nämlich durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Dass also Leiden und Schmerzen, Schwierigkeiten und Nöte nicht etwas sind, was Gott künstlich von uns fernhält, sondern was Gott durchaus auch zulässt in unserem Leben, um uns reifen zu lassen, um uns näher zu sich zu ziehen. Und Paulus war bereit, um des Evangeliums willen zu leiden. Und sehen in diesem Moment auch etwas von der Gesinnung, vielleicht 2. Korinther 4, was wir da lesen über Paulus, über diese Gesinnung des Paulus ab Vers 7. Da sagte er, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und dann sagt er, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was unsichtbar ist, das ist zeitlich, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich denke, das ist die Gesinnung, die Paulus getragen hat, sodass er in dieser Situation Loblieder zu Gott senden konnte. Und vielleicht ermutigt und hilft uns das oder spornt uns auch ein bisschen an. Wir sind auch in Situationen der Bedrängnis und des Leidens. Und manchmal will da das Lob Gottes gar nicht so recht aus unseren Herzen herauskommen, dass wir doch versuchen, eine andere Sicht zu bekommen für das Leiden, das Gott in unserem Leben zulässt und uns auferlegt, dann können wir auch durch Gottes Gnade trotzdem Gott loben, Gott dankbar sein, Gott verherrlichen mit unserem Zeugnis auch im Leiden. Ja? Das, was diese beiden da gemacht haben, das kam einfach aus ihrem Herzen. Ja? Sie haben gewusst, trotz dieser Not, Jesus Christus ist Sieger. Das Evangelium ist ausgebreitet worden. Es bringt Frucht. Es wird weitergehen. Der Herr ist am Wirken. Wir sind bevorrechtigt, für ihn zu leiden. So hat es Paulus gesehen. Ja, nun kommt die Folge dieses Zeugnisses. Vers 26. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Dieser Kerkermeister war ganz bestimmt ein harter Mann. Man hat sich da keine sensiblen Intellektuellen rausgesucht für so eine Aufgabe. Das können wir uns vorstellen. Ja, es war ein Mann, der viele harte, böse, verkehrte Menschen gesehen hatte, die geflucht haben, die Böses getan haben, die ihn verwünscht haben, die ihm an die Gurgel hätten springen wollen, wenn sie es gekonnt hätten. Und er war gewöhnt, solche Leute auch entsprechend hart zu behandeln. Und er war sicher ein Stück auch brutal und rücksichtslos geworden. Aber tief in seinem Inneren war da sicher auch irgendwo noch eine Stimme des Gewissens, die ihm ab und zu vielleicht in schlaflosen Nächten gesagt hat, was tust du da, was ist das alles? Aber er war ja in der Finsternis, er diente den Göttern. Er hat vielleicht versucht, dann irgendwo ein Opfer zu bringen an Jupiter oder wen auch immer er da hatte, um da sein Gewissen zu beruhigen. Diese Dinge können sich vielleicht im Inneren abgespielt haben, da wissen wir auch nichts Genaues drüber. Aber hier passiert plötzlich etwas so Gewaltiges, dass er total erschüttert wird in seinem ganzen Leben und in seiner ganzen Weltsicht. Gott hat mitten in diesen Lobgesang seiner heiligen Gefangenen ein Erdbeben gesandt. Ein großes Erdbeben und letztlich die ganzen Gefängnistüren, diese schweren, dicken Holztüren mit den Eisenbeschlägen, die sprangen auf. Die Ketten fielen ab. Normal hätte das bedeutet, ein Chaos, eine Revolte, ein Blutbad. Der Kerkermeister wachte auf, er erschrak und das Erste, was er tun wollte, er wollte sich töten. Warum? Nun, er war mit seinem Leben verantwortlich für die Gefangenen. Das war ganz einfach. Wenn da einer entkam, dann wurde er umgebracht. Ja, Militärrecht. Wenn du auf Wache schläfst. Naja. Jedenfalls, er wusste, das ist mein Ende. Und dann sieht er, diese Gefangenen, diese zum größten Teil hartgesottenen Verbrecher, die sind nicht geflohen. Und die Hauptgefangenen, die singen immer noch und beten. Und ich denke, das muss eigentlich gewesen sein, zusammen mit diesem Erdbeben, von dem er sicher gewusst hat, das kommt von Gott, von den Göttern, wie auch immer er das eingeordnet hat, dass er gesagt hat, hier ist etwas so Ungewöhnliches passiert, ja. Er war zutiefst erschüttert. Dass diese Gefangenen alle nicht geflohen waren, dass sie zugehört haben, dass sie friedlich waren, dass Paulus gesagt hat, tu dir kein Leid an. Er hatte umgekehrt dem Paulus Leid angetan. Das wusste er schon mit dem Stock, was das bedeutet hat. Ja. Das hat ihn so überwältigt. Er hat gemerkt, der Gott, dem diese beiden Männer dienen, das ist der wahre Gott. Das ist ein Gott, der gewaltig anders ist als die Götter, die ich bisher kennengelernt habe. Und deshalb diese Frage, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist interessant, diesem Mann musste man nichts von Buße sagen. Ja? Warum? Weil sein Herz schon zur Buße gebracht war. Nicht, weil Buße nicht zum wahren Evangelium gehören würde, das sagen heute einige. Ja. Ohne Herzensumkehr, ohne ein erschüttertes, ein Stück weit gebrochenes, umkehrwilliges Herz, gibt es keine echte Bekehrung. Das ist die Ursache, warum es manche falsche Bekehrungen gibt unter Christen. Das Herz ist noch nicht zu wirklicher Herzensumkehr und innerer Bereitschaft bereitet, wirklich sich zu Gott zu bekehren, von ganzem Herzen ernst zu machen. Aber dieser Mann, der meinte es ernst. Der war bis in die Grundtiefen seines Wesens erschüttert. Er war ein Mann des Todes, noch vor wenigen Minuten. Ja. War er bereit gewesen, sich lieber umzubringen, als gefoltert und gequält zu werden und schändlich umgebracht zu werden von der Obrigkeit. Und jetzt hatte er die Perspektive des Lebens. Und sie haben ihm nur sagen müssen, glaube an den Herrn Jesus Christus. Vertraue dich diesem Retter an, dem, der für dich gestorben ist, dem, der dich geliebt hat, dem, der sein Leben für dich geopfert hat. Dem darfst du dich anvertrauen als Herrn und Erlöser. Herr heißt Unterwerfung. Herr heißt, der Herr Jesus soll mein ganzes Leben regieren. Ja? Es geht nicht nur darum, dass man sagt, ich nehme die Vergebung der Sünden an und dann lebe ich in meinem Eigenwillen weiter. Das ist keine Bekehrung. Ja? Sondern Jesus Christus, das müssen wir ganz bewusst auch so ernst meinen soll, der Herr meines Lebens sein, der wirklich mein Leben jetzt in seine Hand nimmt, dass nicht mehr mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Das heißt Bekehrung. Aber das im Glauben anzunehmen, was der Herr Jesus für dich getan hat, das ist der einzige Weg zur Rettung. Du musst nicht mehr tun, aber auch nicht weniger. Und dann haben sie das Wort des Herrn verkündigt. Die haben ihn also nicht ganz schnell zu einer Schnellbekehrung geführt, zu so einem Übergabegebet, wie das heute so routinemäßig gemacht wird, sondern sie haben sich Zeit genommen, obwohl das Herz des Mannes wirklich bereit war, das Wort Gottes zu verkündigen und zu erklären, wer ist der Herr Jesus, warum ist er für dich gestorben, was bist du in den Augen Gottes, ein verdorbener Sünder. Alle diese Dinge wurden ganz klar verkündigt und sie drangen in das vorbereitete und erschütterte Herz dieses Mannes und auch seiner Hausangestellten und seiner Familie hinein und sie haben sich von ganzem Herzen bekehrt. Ja. Und er hat sich auf der Stelle taufen lassen. Das war kein einfacher Schritt damals, ist es auch heute nicht. Es bedeutete, er hat sich öffentlich zu diesem Herrn Jesus Christus bekannt und hat sich auf die Seite der Gläubigen gestellt. Und dann, wie gesagt, sie haben dieses Wort verstanden, auch hier wieder das Haus, das da sich bekehrt hat und getauft wurde. Es wurden nur die getauft, die sich auch bekehrt hatten und gläubig geworden waren. Und es war in dem Fall auch das ganze Haus. Sie haben so auch das mitvollzogen, was an dem Herrn geschehen war und was da in dem Gefängnis geschehen war. Das haben die ja auch alles mitgekriegt. Das war ja praktisch direkt bei ihnen, dass sie auch zum Glauben kamen. Und so hat mitten aus der Not und Krise das Evangelium einen weiteren triumphalen Sieg errungen. Und ich denke, das ist so etwas wie ein Geheimnis, was wir immer wieder in der Apostelgeschichte finden, dass gerade durch die Angriffe des Bösen, durch das, was der Feind alles aufputschen wollte, um das Evangelium zu hindern, dass gerade dadurch Gott den nächsten Sieg geschenkt hat, den nächsten Schritt gelenkt hat. Also, wenn wir dem Herrn dienen, dann sind die Widerstände und Schwierigkeiten, die uns auf dem Weg begegnen, nicht irgendetwas, was Gott aus der Kontrolle geraten wäre, etwas, was uns jetzt bedrohen würde in einer unkontrollierten Weise, sondern Gott hat all das zugelassen. Er hat es in seinem Plan drin und es muss letztlich dazu dienen, dass Gottes Plan erfüllt wird und weitergeht. Gott ist im Regiment. Er ist der souveräne Herrscher. Er kann sogar aus dem Zorn der Menschen, aus dem Listen des Teufels, aus dem Widerstand der Feinde des Evangeliums etwas machen zum Lob seiner Herrlichkeit und etwas machen zum Sieg des Evangeliums und der Sache Jesu Christi. Und auf diesen Gott dürfen auch wir vertrauen in unserem Alltag und auch dann, wenn wir dem Herrn dienen. Und das sollten wir doch alle auf unsere Weise tun, dass wir uns fragen, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Ein Bote des Evangeliums zu sein, ein Zeuge des Evangeliums mit all meinen schwachen Möglichkeiten, mit all meinen Schwierigkeiten und Schwächen. Aber wir sind alle gerufen, Zeugen dieses Evangeliums zu sein, das Paulus und Silas auf so wunderbare Weise bezeugt und verkündigt hatten dort in Philippi. Und auch wir dürfen erleben, dass die Hand des Herrn mit uns ist, wenn wir in aller Schwachheit das Evangelium bezeugen. Und auch wir dürfen bitten, Herr, gib mir vorbereitete Menschen, wie diese Lydia, denen du das Herz auftust. Und dann lass mich in der rechten Situation das rechte Wort sagen, damit Menschen aus der Finsternis zum Licht finden. Dieser Kerkermeister war selber in Ketten. Das ist interessant. Hm? Die, die in Ketten waren, waren frei. Und er, der frei war, war in Ketten. Aber jetzt waren die Ketten gesprengt und er war frei geworden. Und das ist doch etwas Wunderbares, das ist doch ein Grund zur Freude und das sollte uns anspornen, dass wir doch den Herrn bitten, dass er uns gebraucht, dass auch durch unser schwaches Zeugnis Menschen, die in der Finsternis waren, zum Licht finden, Menschen, die in Ketten waren, in die Freiheit finden.